Nach der Schule kommt eine der ersten großen Entscheidungen im Leben. Studium oder Ausbildung? Viele junge Menschen stehen vor der Frage, welcher Weg wirklich zu ihnen passt. Und oft entsteht dabei ein großer Druck, direkt die richtige Entscheidung treffen zu müssen. Doch was passiert, wenn man merkt, das Studium ist anders als erwartet? Wenn Zweifel aufkommen oder die Frage entsteht, ist das wirklich mein Weg? Bedeutet ein Studienabbruch das Ende einer beruflichen Perspektive? Oder gibt es vielleicht ganz andere Möglichkeiten, die man bisher noch gar nicht gesehen hat? In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Studienzweifel ganz normal sein können, wie Beratung dabei helfen kann, die eigenen Stärken und Möglichkeiten zu entdecken und welche Chancen Ausbildung und Weiterbildung bieten. Studienzweifel und dann? Zur Beantwortung dieser Frage habe ich heute Petra Benecke-Schelling und Sandra Baumann bei mir zu Gast. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Petra, ich fange mal mit dir an, weil natürlich müssen wir jetzt eingangs so ein bisschen erläutern, warum ausgerechnet ihr beiden jetzt hier heute bei mir seid, um diese Frage zu beantworten. Petra, du bist Studien- und Berufsberaterin und arbeitest für die Agentur für Arbeit in Oldenburg. Ist das richtig?
Das ist völlig korrekt so, genau.
Das heißt, die Studierenden, die eventuell Studienzweifel haben, die landen oft als erstes bei dir, kann man das so sagen? Oder wer kommt so zu dir?
Ob die immer als erstes bei mir landen, ist so ein bisschen die Frage, weil nicht alle gleich direkt den Weg in die Agentur finden. Viele gehen ja auch erstmal zur Studienberatung der Hochschule, wo sie studieren. Mhm. Viele gehen auch erstmal nirgends hin, aber wenn sie dann in die Agentur kommen, bin ich erst Ansprechpartnerin zusammen mit einem Kollegen aus unserem Team, weil ich schwerpunktmäßig die Uni mitbetreue. Mhm. Ich betreue auch noch Schulen hier in Oldenburg, aber die Universität ist einer meiner Schwerpunkte.
Ja. Okay. Von wo bis wo berätst du? Wo fängt deine Beratung an und wo endet sie?
Also wenn ich jetzt die Schulen betrachte, fangen wir an so 9., 10. Klasse mit dem Schwerpunkt Sek 2. Ich habe noch Kollegen im Team, die beraten schwerpunktmäßig Sek 1. Die fangen noch ein bisschen eher an, so 7., 8. Klasse. Aber bei mir ist der Schwerpunkt irgendwie Sek 2 und dann geht das los in der Schule und geht dann hin bis zu Masterstudierenden. Also jetzt zum Beispiel kürzlich eine Messe gehabt an der Universität. Da ging es um Masterabsolventen und Bachelorabsolventen im Bereich Chemie und um die Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich in den Arbeitsmarkt?
Wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Bist du den ganzen Tag durchterminiert mit irgendwelchen Beratungsterminen und hast einen Studenten oder eventuell zukünftigen Studenten nach dem anderen bei dir sitzen oder wie läuft das?
Tatsächlich ist das eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, weil es gibt keinen Standardarbeitstag tatsächlich bei mir. Und das ist auch das Schöne, finde ich. Also tatsächlich gibt es Tage, da habe ich ganz viele Termine, aber es gibt auch Tage, so wie heute, da sitze ich und mache einen Podcast. Oder ich bin an der Hochschule oder ich bin auf einer Messe oder ich bin in der Schule oder ich bin auch mal im Homeoffice, je nachdem, was halt so anliegt. Also es ist tatsächlich so ein bisschen rhythmisiert durch die Semester und auch durch die Schulferien. Also was im Schuljahr laufend bei den Schulen so anfällt, ne, da richten wir uns natürlich danach, was passt da vom Unterrichtsrhythmus her. Und was passt auch vom Beratungsrhythmus her dann? Und das ist an den Hochschulen auch so.
So, und überspitzt gesagt, diejenigen, die Studienzweifel hatten und dann sagen, nee, studieren will ich nicht mehr, ich mache mal jetzt was ganz anderes, die landen dann bei dir, Sandra. Du bist Weiterbildungsberaterin bei der Industrie- und Handelskammer Oldenburg. Ist es überhaupt richtig, dass sie dann bei dir landen?
Jein, also tatsächlich sind die eher eine periphere Zielgruppe von mir. Bei mir landen in erster Linie, die meisten sind kurz vorm Ende ihrer Ausbildung und überlegen, wie geht's eigentlich weiter. Und da ist natürlich das Studium ein Thema. Es gibt auch Fachkräfte, die sind schon relativ fest in ihrem Job, wollen sich jetzt aber nochmal umorientieren. Und auch da geht's häufig darum, ist es das Studium, ist es vielleicht doch eher der Fachwirt, wo sind die Unterschiede? Es kommt aber auch vor, dass Leute im Studium sitzen und gesagt haben, boah, ich habe gehört, Fachwirt ist vielleicht konkreter, ich weiß es nicht, wie sieht denn sowas aus? Und die kommen auch bei mir an.
Jetzt ähnlich wie bei Petra, kannst du uns auch einmal schildern, wie so dein Arbeitsalltag aussieht? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
Also ich bin nicht nur Weiterbildungsberaterin, sondern auch Lehrgangskoordinatorin. Das heißt, ich setze auch noch die Lehrgänge der höheren Berufsbildung um. Und insofern gibt es bei mir ja keine festen Sprechzeiten, sondern eigentlich immer, wenn jemand gerade Bedarf hat, dann nehme ich mir die Zeit, diese Person zu beraten. Das kann vor Ort in der Kammer sein, das kann online sein, das kann am Telefon sein. Relativ viel läuft inzwischen auch per E-Mail. Und inzwischen ja, sind die Tage wirklich ganz unterschiedlich geplant und haben aber auch natürlich ja, so Zyklen, die sich nach Sommerferien ausrichten, weil wir da auch keine Unterrichte haben. Das sind aber tatsächlich häufig die Zeiten, wo die Leute anfangen, sich Gedanken zu machen, wie geht's denn jetzt weiter? Deswegen ist so die erste Hälfte der Sommerferien schon mit relativ vielen Beratungsterminen auch versehen, genau.
Petra, der Titel dieser Folge heißt Studienzweifel und dann. Gibt es Studienzweifel eigentlich wirklich so häufig?
Sie haben eine Frage, was ist häufig, was ist nicht so häufig? Und sicherlich können wir ja von der Arbeitsagentur nicht behaupten, dass jeder, der zweifelt, zu uns kommt. Deswegen ist das, glaube ich, so eine relativ hohe Dunkelziffer, wo man nicht so richtig weiß, wie kann man das einschätzen. Aber also bei dem, was mir in der Beratung begegnet, würde ich sagen, dass es schon relativ normal geradezu ist, dass man irgendwann mal zweifelt. Mhm. Und das führt nicht immer gleich zu Wechsel, Abbruch oder sonst irgendwas, sondern manchmal ist das nur eine kurze Phase. Und dann berappelt man sich wieder und sagt, okay, und dann geht's weiter. Also das ist, glaube ich, wie in jeder Situation des Lebens, dass man mal an so Punkte kommt, wo man sagt, passt das hier noch so für mich oder nicht? Mhm. Das ist, glaube ich, normal.
Woran man aber natürlich sieht, es gibt Studienzweifler.
Absolut.
Und dieses Thema wollen wir jetzt in dieser Folge einfach mal behandeln und vor allem dann am Ende auch irgendwie gucken, was kann man machen, wenn man Studienzweifel hat, wenn man sich einfach nicht mehr sicher ist, ob das, was man macht, wirklich noch das Richtige ist. Ich würde das gerne so ein bisschen chronologisch machen. Wir kommen aus der Schule und dann überlegen wir uns, was machen wir jetzt? Viele überlegen sich dann, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt studieren, weil das ist der beste Weg, wenn ich Karriere machen will, wenn ich viel Geld verdienen will. Ist das irgendwie so ein gesellschaftlicher Druck, Petra, dass man das denkt? Oder woher kommt dieses Denken?
Also ich glaube, dass das gar nicht so pauschal zu beantworten ist. Das ist genauso individuell, wie die berufliche Orientierung an sich auch individuell ist. Also es gibt in einem Teil der Bevölkerung vielleicht so diese Idee von, ja, du musst studieren, damit du einen guten Job bekommst. Es gibt aber auch einen Teil der Bevölkerung, der sagt, was soll der Quatsch? Das ist nur theoretisch, da kannst du ja keinen von gebrauchen. Wenn die nachher in den Job kommen, dann müssen die nochmal von vorne anfangen. Mhm. Also es gibt so beides und das sind jetzt so, ich sag mal, die beiden Pole und dazwischen gibt es ganz viel anderes. Mhm. Und das ist immer sehr davon abhängig, in welchem Umfeld ich mich bewege, was so meine Herkunft ist, meine Eltern beruflich machen, mein Umfeld macht und natürlich auch Schule, Lehrer und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen und die sich aber auch bei jedem unterschiedlich auswirken. Also es gibt zum Beispiel Kinder, die sagen, ich habe, was weiß ich, meine Eltern sind beide Lehrer, das ist so ein schönes Beispiel. Mhm. Und man sagt so, ah, die Lehrerkinder, die werden auch alle Lehrer. Mhm. Das stimmt tatsächlich häufig, aber ganz häufig sagen die auch bloß das nicht. Mhm. Also es gibt beides. Ne? Und das ist deswegen, das finde ich, ist so eigentlich das Wichtigste in der beruflichen Orientierung, ist wirklich auf den Einzelnen zu gucken und nicht zu versuchen, pauschale Antworten zu finden.
Wenn ich an meine berufliche Orientierung zurückdenke, ich habe 2011 mein Abitur gemacht und bei mir war es tatsächlich so, ich habe damals gedacht, ich muss studieren, weil eine Ausbildung, ich will ja Akademiker werden. So, und meine Mutter im Übrigen Lehrerin. Sandra, ist es immer noch so, dass es wie mich Menschen gibt, die sagen, wenn ich jetzt meinetwegen Abitur gemacht habe, ich muss studieren, weil das ist einfach, also Ausbildung, nee, das ist, also wird Ausbildung ein bisschen zu schlecht gesehen?
Ich würde sagen, auch das hängt sehr davon ab, was mir von zu Hause mitgegeben wird. Mhm. Also ich habe das schon häufig, dass auch Menschen mit Abitur bei mir in der Beratung sitzen, weil sie auch in der Ausbildung ja die Möglichkeit haben, Ausbildung zu verkürzen, auch nochmal anders auf Ausbildung gucken. Inzwischen gibt es Programme, die Aus- und Weiterbildung kombinieren. Also man kann quasi so ein Speedrun durch Aus- und Weiterbildung machen. Und es gibt schon jede Menge und das verbreitet sich auch immer mehr. Aber trotzdem ist natürlich die Quelle der Entscheidung, welche Informationen habe ich und wie werde ich beeinflusst. Und natürlich im Gymnasium spielt immer noch das Studium die größere Rolle.
Aber vielleicht auch ein bisschen Gruppenzwang. Also ich erinnere mich zurück, meine Freunde, der eine studierte das, der eine hatte das vor zu studieren, der andere wollte das studieren. Da stehe ich doch nicht daneben und sage, ach ja, übrigens, ich mache eine Ausbildung.
Also Peers spielen eine Riesenrolle. Also gerade auch diese Angst von, ich löse mich aus dem Schulkontext. Klar, auch wenn man Kurse hat, ist man ein bisschen anders zusammen unterwegs. Aber man orientiert sich ja immer noch sehr stark aneinander. Und natürlich hat das auch was mit Zukunftsangst zu tun. Dann dieser Gedanke, da stehe ich da alleine da. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch diese Auswahl, die ich habe am Ende meiner Schulzeit, alleine die Masse an Studiengängen, mich da durchzuwühlen, das ist ja schon eine enorme Vorleistung, die ich bringen muss, um mich dann auch konkret für ein Studium zu entscheiden. Mhm. Und da glaube ich, dass die Ausbildung manchmal mehr Orientierung bieten kann, weil es ein bisschen klarer strukturiert ist. Und man muss aber halt eben zu diesem Punkt kommen, dass man ja diese Erkenntnis haben kann und da eben auch entsprechend an die Hand genommen werden kann. Aber natürlich auch bei seinen Leuten dann auch selber der Einfluss sein, zu gucken, was gibt es eigentlich noch außerhalb des Studiums.
Petra, wie oft musst du deinen Klienten sagen, ey, mach doch eine Ausbildung, ist genauso gut wie ein Studium?
Das mache ich nie.
Weil?
Weil ich den Leuten nie sage, was sie machen sollen. Also was ich mache, ist Optionen aufzuzeigen und zu sagen, was spricht aus deiner Sicht dafür, was spricht aus deiner Sicht dafür, was sind die Vor- und Nachteile beider Optionen und was ist auch dein Ziel, wo möchtest du mal hin und was bist du für ein Typ, was liegt dir mehr? Also ich sag mal, wenn jemand schon in der Schule merkt, boah, ich liebe es, Aufsätze zu schreiben, ich liebe es, Recherche zu machen und ich liebe es, Texte auseinanderzunehmen und hinterher da selber was nochmal darüber zu schreiben und was zu erforschen und so, könnte es passieren, dass so jemand in der Ausbildung sagt, das finde ich da nicht wieder. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, boah, Deutsch, nee, und Mathe auch nicht und danke, ich habe total Spaß zum Beispiel an Naturwissenschaften, aber da liebe ich auch am meisten die Experimente, dann ist vielleicht eher was Praktischeres interessant. Ne? Also das ist immer so aus meiner Sicht auch nicht diese Frage, mache ich eine Ausbildung oder ein Studium, sondern welches Berufsfeld interessiert mich überhaupt, was begeistert mich, wo passe ich gut hin und dann zu überlegen, welcher Weg ist für mich der passende, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte.
Ich würde gerne anschließen, weil ich nämlich auch finde, dass es nicht Studium oder Ausbildung sein muss, sondern man durchaus auch die Option hat, eben beides zusammenzudenken, weil die Ausbildung ganz häufig ein bisschen niedrigschwelliger ist im Einstieg, ich muss mich viel weniger selber zurechtfinden, vieles wird mir abgenommen, weil einfach die Strukturen anders sind und ich habe die Möglichkeit, herauszufinden, was passt mir, was passt nicht und mich dann immer noch für ein Studium zu entscheiden und dann vielleicht nochmal zu gucken, ich möchte doch nochmal tiefer in die Themen reingehen und so weiter. Deswegen wäre es mir wichtig, dass das nicht als gegenläufige Wege gedacht wird, sondern eben auch als ja, Kombinationsmöglichkeit.
Aber wird das gedacht? Ist das überhaupt im Bewusstsein der jungen Leute oder müsst ihr da schon wirklich oft drauf hinweisen?
Also persönlich habe ich so gemacht und ich würde mich immer wieder dafür zu entscheiden, erst eine kaufmännische Ausbildung und dann mich fürs Studium zu entscheiden, weil ich glaube auch, ich hätte das Studium nicht gepackt, wenn ich es direkt nach der Schule gemacht hätte, weil mir da die Orientierung fehlte. Und inzwischen gibt es aber auch Maßnahmen und Mechanismen, die dazu beitragen sollen, dass eben dieses Modell ein bisschen populärer wird. Also es gibt das Aufstiegsstipendium, das eben dazu gedacht ist, Auszubildende zu motivieren und auch dabei zu unterstützen, nach der Ausbildung eben auch ins Studium zu gehen. Und ich glaube, das ja, breitet sich auch so langsam aus. Also ich habe das ganz häufig, wenn ich in den Berufsschulen unterwegs bin und da eben über die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung informiere, dass dann auch die Frage kommt, ja, kann ich damit dann auch studieren? Also dass es schon die Perspektive gibt, ich habe ja zwar eine Ausbildung, aber das reicht mir noch nicht, ich möchte mehr und dann ist vielleicht kommt das Studium doch für mich in Frage. Also ich glaube, es dauert ein bisschen, bis das tatsächlich so als gemeinsame Möglichkeit gesehen wird, aber grundsätzlich besteht diese Möglichkeit, ja.
Wenn ich da einmal einhaken darf beim Thema, du hast gesagt, das ist niedrigschwelliger, in eine Ausbildung zu gehen. Das ist die Perspektive, weil ich mich nicht zwischen diesen vielen Studiengängen entscheiden muss, aber ich muss mich immer noch zwischen 400 Ausbildungen ungefähr entscheiden. Ja. Und ich muss mir einen Betrieb suchen, ich muss mich bewerben, ich muss ein Bewerbungsschreiben verfassen, also bei vielen Unternehmen immer noch. Manche machen es inzwischen nicht mehr, die machen nur noch den Online-Weg. Aber ne, viele wollen immer noch ein Anschreiben haben, einen Lebenslauf haben. Und dann muss ich womöglich zum Vorstellungsgespräch. Und dann muss ich womöglich ertragen, dass ich eine Absage bekomme, persönlich. Das ist eine andere Art von Hürde, die ich nehmen muss. Ne? Also insofern, manchmal ist es niedrigschwelliger zu sagen, ich guck mal, wo ich mich so einschreiben kann, schreibe mich an irgendeiner Uni ein und bin erstmal safe. Ne, dann habe ich vielleicht keine wirklich fundierte Entscheidung getroffen, aber ich habe erstmal irgendwas gemacht und alle um mich rum sind zufrieden. Ne, also deswegen, auch das ist so ein Punkt von, aus deinem Erleben hat das so gut funktioniert und wir haben das Gefühl, Ausbildung ist ein Weg, der gut strukturiert ist, wo ich weiß, was mich erwartet, ne, wo die Berufsschule ist und all diese Dinge sind gut geregelt für mich. Ich kann das so machen, aber erstmal muss ich da ja hinkommen. Und deswegen ist auch das, glaube ich, gar nicht immer so easy für die Jugendlichen, wie wir das aus unserer Perspektive so denken. Und insofern ist halt auch dieser Zugang, wird von jedem anders empfunden.
Ich würde jetzt zum nächsten Punkt übergehen, nämlich zu der Frage, wie entstehen eigentlich Studienzweifel? Problem erkannt, es gibt vielleicht ein Überangebot an Ausbildungsmöglichkeiten, man ist vielleicht als junger Mensch ein bisschen überfordert, man ist vielleicht auch ein bisschen faul, man müsste ja wirklich viel Zeit investieren, um sich vernünftig zu informieren, man müsste den Aufwand betreiben, sich beraten zu lassen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der da vielleicht sagt, nee, ich mache jetzt einfach eben schnell eine Bewerbung fertig und gut ist. Aber wenn man dann anfängt zu studieren und dann aber merkt, nee, doch nicht, ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Woran liegt das? Doch nicht genug Gedanken gemacht im Vorfeld?
Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall ein großer Punkt ist und ein häufiger Punkt. Also ich sage mal, der Klassiker hier in Oldenburg ist, dass die Leute kommen und sagen, ich studiere Sozialwissenschaften an der Uni Oldenburg, aber eigentlich wollte ich was Soziales machen und dann feststellen, dass das eigentlich mehr so Mathe, Statistik und sowas ist und nicht wirklich Arbeit mit Menschen. Das ist so, ich sag mal, so ein bisschen so ein Running Gag bei uns inzwischen, weil es kommt nicht mehr so häufig vor, aber das ist halt so das, was so typisch ist dafür, ne? Wo man halt sagt, ja Mensch, hast du denn vorher mal einen Studienverlaufsplan geguckt oder hast dir mal ein Modulhandbuch angeguckt, um zu wissen, was dich eigentlich erwartet in den nächsten 3 Jahren? Und das ist relativ häufig, dass man dann merkt, dass sie es nicht gemacht haben oder vielleicht auch nicht mal wussten, dass sie es hätten tun können, weil sie gar nicht wussten, wo sie es finden können. Und das ist sicherlich so ein Punkt. Häufig ist es auch so, dass es theorielastiger ist, als sie sich vorgestellt haben. Dass es vielleicht auch schneller vorangeht, als sie sich vorgestellt haben. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Physik-Leistungskurs hatte, dann kommt man vielleicht in den ersten 2 Semestern in zum Beispiel Elektrotechnik gut mit. Und dann wird das Tempo angezogen, weil dann geht die Hochschule davon aus, wir haben jetzt alle auf Stand gebracht und jetzt können wir durchstarten. Mhm. Und plötzlich hat man ein ganz anderes Lerntempo, einen ganz anderen Workload, sagen wir immer auch, wo man also auch wirklich mehr machen muss, um die Vorlesungen nachzuarbeiten, sich vorzubereiten und so. Also es ist ja schon so, dass so ein Studium im Grunde ein Vollzeitjob ist. Ja. Und das überrascht schon viele. Und gerade so die guten Schüler, die häufig in der Schule so durchgeflutscht sind, ohne sich so super doll anzustrengen. Natürlich haben die was gemacht, die kriegen ja Abi auch nicht geschenkt, aber sie mussten sich nicht so super doll anstrengen. Und jetzt plötzlich treffen sie auf lauter Leute, die auch gut sind in dem, was sie gerade studieren. Und das Niveau ist einfach auch ein ganz anderes. Und das ist schon, glaube ich, auch nochmal für viele eine große Umstellung. Und da ist halt so der Punkt, wo sie dann merken, brenne ich wirklich so für dieses Thema, dass ich da Lust drauf habe, da jetzt so einzusteigen? Oder ist es das vielleicht dann doch nicht? Und dann ist es manchmal so, dass sie sagen, ach, vielleicht reicht mir doch erstmal eine Ausbildung, dann habe ich nicht so Stress, was ja auch völlig in Ordnung ist. Es gibt aber auch andere Themen, die dazu führen, dass man Zweifel bekommt. Das können zum Beispiel gesundheitliche Sachen sein, das können finanzielle Probleme sein, familiäre Probleme und. Also es gibt eine Riesenpalette auch an anderen Punkten, die einen zum Struggeln bringen können. Ne?
Eine Ausbildung ist auch ein Fulltime-Job.
Absolut.
Also,
ja, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Absolut.
Ist dann der Gedanke nicht der falsche? Also wenn man jetzt, sage ich mal, von dem Workload überrascht ist als Student, sollte man nicht so generell sich überlegen, ob ich nicht vielleicht einfach ein bisschen mal aus meiner Komfortzone raus sollte? Hotel Mama, ich muss mich um nichts kümmern, war noch lange in der Schule, habe da ein bisschen gelernt und nun geht das wahre Leben los. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, den ihr oft ansprechen müsst? Ey, egal ob Studium oder Ausbildung, jetzt kommt halt Fulltime. Job.
Also für viele Abiturienten ist Schule ja schon auch Fulltime-Job. Mhm. Also viele sind ja wirklich so, wenn die in die Beratung kommen, dass sie sagen, naja, in der Oberstufe habe ich eigentlich keine Zeit für Hobbys mehr gehabt, weil ich musste immer für die Schule. Ne? Auch das ist, glaube ich, so ein Ding, was schwer pauschal zu sagen ist. Nichtsdestotrotz würde ich zustimmen, dass schon die Umstellung von ich gehe zur Schule, wo alles ja auch relativ vorgegeben ist. Ich habe meinen Stundenplan, ich habe meine Kurse. Ich weiß im Grunde, was ich machen muss. Und ich weiß auch, was ich machen muss, um gut bewertet zu werden. Mhm. Und das ist dann plötzlich in der Hochschule ja so, dass ich mich doch weitgehend selber organisieren muss. Es sei denn, ich studiere dual, dann ist es doch mal wieder was anderes. Aber ansonsten ist das ja schon eine krasse Umstellung. Und das ist vielleicht auch manchmal sowas, wo man vorher nicht so das erwartet, dass das so sich so verändern kann. Ne? Habe ich jetzt die Frage damit beantwortet? Ich überlege gerade, also nee, du hast gesagt, so dieses, jetzt geht das wahre Leben los. Also ich sehe das nicht so. Ich finde, dass von Geburt an sozusagen das eine Entwicklung ja ist. Mhm. Und alle Stationen, die wir machen, machen irgendwas mit uns und überall lernen wir irgendwas. Und klar ist das eine riesige Entscheidung und deswegen auch so schwierig, glaube ich, für viele, weil sie wissen, egal was ich entscheide, es beeinflusst mein zukünftiges Leben. Es beeinflusst, mit welchen Menschen ich zusammenkomme, es beeinflusst, wie viel Geld ich verdiene, es beeinflusst, ob ich in Oldenburg bleibe oder nicht. All diese Dinge spielen ja eine Riesenrolle und selbst wenn man immer sagt, du kannst ja jederzeit dich wieder nochmal umentscheiden. Ja, das stimmt, aber trotzdem alles, was ich bis dahin gelebt habe, beeinflusst mich in irgendeiner Form. Und das kann halt durchaus sehr positiv und gewinnbringend sein. Manchmal ist es halt auch schwierig. Und oft ist es halt auch so, dass so gewisse Schwierigkeiten, die schon in der Schulzeit eigentlich da sind, im Studium dann eskalieren. Also ich nehme mal als Beispiel ADHS, das ist ja heutzutage in jeder Munde. Das ist so, das sind häufig Leute, die sind sehr intelligent, die kommen in der Schule gut mit. Und im Studium merken sie plötzlich, meine Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel reicht nicht mehr. Ich habe jetzt so einen Stress, das alles zu organisieren. Jetzt kann ich das nicht mehr vertuschen sozusagen. Also vertuschen ist das falsche Wort dafür, aber jetzt kann ich es nicht mehr wegschieben. Mhm. Jetzt muss ich mich darum kümmern und das angehen. Und ich glaube, so dieses Thema Eigenverantwortung spielt eine ganz große Rolle.
Empfinden diejenigen, die ihr Studium aber abbrechen, das als Scheitern?
Also bei mir in der Beratung versuchen wir natürlich, das positiv zu betrachten und zu sagen, okay, was hast du jetzt bis hierher schon mitgenommen, was hat dir gut gefallen, was hast du schon gelernt, was davon möchtest du mitnehmen, was möchtest du weiter nutzen und so. Aber ich habe zum Beispiel neulich jemanden in einer Beratung gehabt, ein fertiges Lehramtsstudium und einen Teil des Referendariats schon und dann gesagt, geht nicht. Und dann haben wir da auch drüber gesprochen und dann hat sie auch gesagt, ja, mein ganzes Umfeld sagt auch, das ist kein Scheitern und es ist gut, mich jetzt noch zu entscheiden, was anderes zu machen und nicht unglücklich im Job zu sein. Aber es fühlt sich trotzdem so an. Auch wenn mein Kopf das weiß, mein Bauch und mein Herz denken trotzdem, es ist nicht gut. Und das ist so, ja, immer die Frage ja auch, was verstehen wir eigentlich unter Scheitern? Ne? Ja. Die eigentliche Wortdefinition ist ja, ich erreiche mein Ziel nicht. Da kann man ja auch sagen, ja, vielleicht habe ich inzwischen auch festgestellt, das Ziel ist gar nicht so erstrebenswert, ich nehme mir ein anderes. Könnte man ja relativ locker so sehen. Aber gerade bei so einem langen Studium und noch einem Referendariat ist das ja schon so, dass man da auch viel Lebenszeit investiert hat und viel Geld letztendlich auch. Ja. Dann Studium ja auch, ne, wenn wir keine Studiengebühren in dem Sinne haben, trotzdem musst du ja irgendwie leben. Also hast du ja auch investiert in Geld. Und das macht natürlich auch was im familiären Umfeld. Wenn jemand dann sagt, ich mache noch mal ganz was anderes.
Ja.
Die letzten 5, 6 Jahre. Ja. So.
Gut, dass eine berufliche Karriere sowieso nie vollkommen gerade verläuft, das ist mittlerweile, glaube ich, sowieso bei vielen angekommen. Aber Sandra, bevor ich überhaupt in Studienzweifel gerate, mache ich am besten mir ganz klar, was ich will. So ein bisschen dieses Orientierung finden, die eigenen Stärken finden. Wie macht man das denn als junger Mensch?
Ja, das ist die große Frage. Das wissen wir als Erwachsene ja auch noch nicht hundertprozentig. Also ich glaube, dass Druck eine große Rolle spielt. Also das versuche ich zumindest auch in meiner Beratung und auch wenn ich in den BBSen unterwegs bin, diesen Druck rauszunehmen, dass man immer wissen muss, auf welchem Weg man gerade unterwegs ist und sich hundertprozentig kennen muss und mit all seinen Stärken und Facetten und versuche immer eher dafür zu schärfen, was habe ich denn bisher gemacht, was macht mir Spaß und den Blick zu nehmen von den Schwächen und den Quirks, die man ja ganz häufig erlebe ich die Perspektive, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil. Diese Perspektive wegzunehmen und hinzugehen zu, was liegt dir, was macht dir Spaß und du, also auch Arbeit darf Spaß machen. Natürlich hat man eine Idee davon, ich will möglichst viel Geld verdienen und auf Instagram haben auch alle noch ganz viel Zeit für Reisen, während sie arbeiten. Das halt ein bisschen einzuordnen und ein bisschen den Fokus auf die Person zu nehmen. Wo kommst du eigentlich her? In welche Richtung möchtest du dich entwickeln? Du musst nicht morgen wissen, was in 5 Jahren passiert, aber überleg dir, wohin möchtest du morgen gehen und übermorgen? Wie soll möglichst dein Kontext dann aussehen? Und das hilft manchmal schon. Meistens ist dafür ein drittes und ein viertes Beratungsgespräch noch notwendig, weil dann erst das Denken so richtig losgeht und halt wirklich auch möglichst viel auszuprobieren. Also ja, da haben wir auch im Vorgespräch ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das natürlich im Kontext Schule immer nur so ein bisschen bedingt möglich ist. Und wenn man sich dann einmal fürs Praktikum entschieden hat, dann macht man das. Aber wenn es dann nicht das ist, dann hat man nicht noch die Möglichkeit, 3, 4, 5 andere Kontexte auszuprobieren. Deswegen wäre mein Tipp auch tatsächlich, sich einfach wirklich in seinem Familien- und Bekanntenkreis umzuschauen, was machen eigentlich die anderen, was gibt's für Optionen, wie sehen da die Realitäten aus und sehe ich mich da drin oder nicht? Und dann halt so ein bisschen im Ausschlussverfahren sich ranzurücken, wer bin ich eigentlich und wofür möchte ich so auch einstehen in meiner beruflichen Karriere, selbst wenn sie rechts und links nochmal anders ja abbiegt im Zweifel.
Bist du der Meinung, dass auch mehr Praxis gemacht werden sollte oder auch vielleicht angeboten werden soll, dass die jungen Menschen, sage ich mal, auch mehr sich vielleicht um Praktika bemühen sollten, einfach um mal zu gucken, wie ist dieser Job, den ich eventuell mal ausübe, überhaupt, wenn ich ihn mal wirklich durchführe? Wird das deiner Meinung nach zu wenig getan oder wie ist das Thema Praxis?
Also das ist natürlich immer so ein bisschen auch, was kann die Schule leisten, wie viel Zeit ist da, wie gut sind die Netzwerke, wie engagiert sind die Lehrkräfte, was ist da an Ressourcen überhaupt möglich, ist natürlich super unterschiedlich. Ich glaube, grundsätzlich ist das eine sehr wertvolle Erfahrung. Auf der anderen Seite neigt man natürlich auch dazu, man ist irgendwie 8., 9. Klasse und kennt noch gar nicht, wie groß ist der Horizont, was kann ich eigentlich alles machen. Papa ist irgendwie in der Gebäudereinigung, also laufe ich da ein paar Tage mit. Dann habe ich wieder den Eindruck, den ich sowieso vielleicht schon habe, den ich abends am Abendbrottisch noch mitbekomme. Also ich finde es enorm schwierig, jungen Menschen möglichst breite Eindrücke zu bekommen, weil man natürlich auch, wenn man nur ein paar Tage Praktikum macht oder hier mal schnuppert und da mal schnuppert, kriegt man immer nur so einen ganz, ganz punktuellen Ausschnitt mit, was nicht unbedingt die Arbeitsrealität am Ende ist. Ich glaube, es hilft, mit möglichst vielen in Kontakt zu kommen, finde es in der Praxis aber tatsächlich schwierig umzusetzen. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass alle möglichst 4, 5, 6 Mal irgendwie in eine Berührung kommen mit einem anderen Arbeitsumfeld. Was natürlich in der Realität, du hast es gerade schon gesagt, Schule ist eigentlich auch schon ein Vollzeitjob ohne diese Extras, einfach, glaube ich, schwierig zu machen ist.
Was mich sehr interessiert, Petra, Social Media. Welchen Einfluss hat eigentlich Social Media in den letzten Jahren auf genau dieses Thema erbracht? Einerseits vielleicht positiv, weil man super schnell Einblicke erlangt, die man vor 20 Jahren so vielleicht nicht hatte, weil man einfach mal eben schnell irgendwie bei TikTok durchscrollt und plötzlich sieht man da ein Recruiting-Video von Firma XY und du hast sofort eine Vorstellung davon, was die Arbeit bei Firma XY mit sich bringt. Positiv vielleicht, aber negativ auch, dass viel zu viel eine Scheinwelt vielleicht auch vorgelebt wird, die meinetwegen den ein oder anderen jungen Menschen auch in die Irre führt. Wie hast du das so in den letzten Jahren wahrgenommen? Welchen Einfluss hat Social Media und wie siehst du das? Eher kritisch oder auch durchaus positiv?
Also auch da ist es so, dass jedes Ding hat zwei Seiten. Also das würde ich schon so sehen. Ich glaube, dass der Einfluss schon ziemlich groß ist. Bei den, ich sag mal, sehr reflektierten Jugendlichen ist relativ klar, dass sie wissen, okay, vieles davon ist einfach Schein und nicht so, wie es dargestellt wird. Also es gibt ja einmal so dieses Thema, irgendwelche Influencer stellen Sachen vor. Das ist nochmal was anderes. Und dann gibt es aber auch dieses Thema, dass Firmen das nutzen, um zu werben. Da ist halt auch das Ding, es ist Werbung. Das heißt, es wird ja nicht immer alles komplett gezeigt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich scroll den ganzen Tag da so durch und selbst wenn ich jetzt sage, zeige ich mir jetzt nur Sachen, die irgendwas mit Berufen zu tun haben, ist das ja so ein weites Feld. Und allein, wenn man sich anguckt, was weiß ich, meinetwegen, was gibt es zum Thema Ausbildung in den sozialen Medien? Unfassbar viel und auch sehr viel Negatives, wo Ausbildung gerade im Handwerk und so richtig schlecht auch gemacht wird von Leuten, die angeblich da selber Erfahrungen gemacht haben. Und ich finde, das Grundlegende in der beruflichen Orientierung ist erstmal, sich selber einen Überblick zu verschaffen in diesem riesigen Angebot. Was davon ist für mich interessant? So, und das zu strukturieren und zu sortieren. Und das ist so was, was ich in der Beratung auch merke, wenn man dann sagt, okay, es gibt 22.000 und mehr Studiengänge, aber du brauchst sie gar nicht alle zu kennen. Mhm. Es reicht, wenn du weißt, es gibt diese Studienfelder, das sind, sagen wir mal so 16 ungefähr, und dann kannst du die schon mal sortieren und kannst schon mal sagen, was davon alles für dich nicht interessant ist. Mhm. Und dann bleibt was über und dann wird es überschaubarer. Und dann kann ich anfangen auch zu gucken, wo kriege ich jetzt Infos her, die sachlich, inhaltlich richtig sind. Und dann kann ich das Ganze sozusagen toppen mit dem, was ich in Social Media geboten bekomme an lebendigen Infos. Mhm. Und manchmal sage ich so ein bisschen böse, naja, diejenigen, die positive Erfahrungen gemacht haben und erfolgreich im Job sind, die sitzen nicht irgendwo und drehen Video. Die sind in ihrem Job beschäftigt. Mhm. Ne? Und die, die sagen, alles ist Mist und ich sitze jetzt wieder zu Hause, die drehen das Video. So, deswegen finde ich es da häufig viel Negatives drin, was nicht immer so richtig ist inhaltlich. Ne? Und das ist ja auch immer eine sehr subjektive Perspektive. Trotzdem ist es so, wir thematisieren das in der Beratung auch, aber trotzdem ist es so, dass das diese Bilder einfach was machen mit uns. Mhm. Das kann ich mich ja auch nicht von ausnehmen, ne? Wenn ich irgendwelche Videos sehe. Das hinterlässt ja was bei einem. Ja, das kennen wir alle. Und deswegen hat es schon einen sehr großen Einfluss. Und wie gesagt, es hat beide Seiten. Aber es ist schon mit kritischen Augen zu betrachten, sag ich mal. Und kritisch gar nicht im Sinne von negativ, sondern im Sinne von hinterfragen.
Also Social Media kann ein Problem sein, muss aber nicht zwingend. Wie ist das beim Thema Finanzierung? Aktuelles Beispiel meinerseits. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren voll berufstätig, 40 Stunden die Woche. Und ich habe einen Bachelor gemacht, möchte gerne noch einen Master anhängen. Den möchte ich aber jetzt berufsbegleitend machen. Habe mich letztens ein bisschen informiert und habe geguckt, okay, in welchem Bereich möchte ich gerne meinen Master machen. Habe den Bereich definiert und geguckt, okay, welche Universität oder Hochschule bietet eine Abendschule an, wo ich das eben berufsbegleitend machen kann. Bin auf eine Hochschule gestoßen, die mir ziemlich schnell gesagt hat, 500 Euro im Monat für mindestens 2 Jahre. So. Kann man hochrechnen, glaube irgendwie roundabout 12.000 Euro, wenn ich schnell wäre. Nee, danke, tschüss. Finanzierung ist, glaube ich, ein großes Problem, oder?
Also das, was du gefunden hast, war wahrscheinlich eine private Hochschule, vermute ich. Richtig? Genau. Da fängt das wieder an mit dem Strukturieren und Sortieren. Da ist der Punkt, wie suche ich nach einem Studiengang, nach einer Hochschule? Und es gibt zum Beispiel die schöne Seite www.hochschulkompass.de. Mhm. Da kann man, das ist eine Seite, die die Hochschulen selber mit Informationen aktualisieren. Und da gibt es die Möglichkeit, über die erweiterte Suche zu sagen, zeig mir nur die staatlichen Hochschulen. Mhm. Dann hast du schon mal diese Studiengebühren nicht mehr. Mhm. Nichtsdestotrotz bleibt der finanzielle Aspekt ja immer, ich muss während des Studiums auch leben. Ich kann vielleicht nicht so viel arbeiten wie bisher, weil ich eben auch Zeit brauche, mich für das Studium zu engagieren. Und dafür wäre in deinem Fall zum Beispiel interessant noch das elternunabhängige BAföG, was für Leute in Frage kommt, die schon gearbeitet haben und dann nochmal studieren. Mhm. Da müsste man dann im Einzelfall gucken, wie die Anspruchsvoraussetzungen sind. Aber das wäre elternunabhängig, bedeutet, das Einkommen deiner Eltern wird nicht mehr mit herangezogen. Was ja, wenn man schon lebensälter ist, auch nicht mehr das ist, was man möchte. Ne? Das wären so zwei Möglichkeiten. Was ich finde, was bei so einem berufsbegleitenden Studium ist, ist eben das Schöne, du kannst weiter Teilzeit in deinem Job arbeiten, der in der Regel besser bezahlt wird, als wenn du irgendeinen Nebenjob machst, wo du als Ungelernter, was weiß ich, in der Gastro oder so arbeitest. Mhm. Ne? Sodass du da schon finanziell besser dastehst. Und du halt auch selber so ein bisschen in Absprache mit deinem Arbeitgeber steuern kannst, wie viel Zeit braucht jetzt mein Studium und wie viel kann ich investieren in Arbeitszeit. Mhm.
Nun verfüge ich ja als bereits Berufstätiger natürlich über ein anderes Budget, wenn ich da an einen jungen Studenten denke, der gerade aus der Schule kommt und anfängt zu studieren, der hat ja erstmal gar nichts. Was hat der denn für Möglichkeiten, sein Studium zu finanzieren?
Natürlich, wenn man sich dann doch für eine Ausbildung entscheidet, hat man natürlich den Vorteil, dass man Geld reinbekommt, anstatt Geld ausgibt. Mhm. Und dann auf lange Sicht natürlich nicht konfrontiert damit ist, irgendwie Studienkredite abzahlen zu müssen und so weiter und so fort. Wenn man dann den weiteren Schritt gehen möchte und sich Richtung Bachelor orientiert und tatsächlich dann in die Aufstiegsweiterbildung gehen möchte, kann man dafür, entweder hat man richtig viel geleistet in der Weiterbildung, in der Ausbildung und kann zum Beispiel das Weiterbildungsstipendium in Anspruch nehmen. Das gilt dann für alle, die mit mindestens 87% durch die Prüfung gegangen sind, die dann nur noch einen Eigenanteil von 10% für die Aufstiegsweiterbildung oder auch für, ganz häufig wird das für den Ausbilderschein genutzt oder eben für Excel-Kurse, Rhetorikkurse, wie auch immer, all diese Dinge, die man braucht, um dann tatsächlich im Berufsleben auch ein bisschen voranzukommen. Das ist die eine Stufe. Die nächste Stufe wäre dann tatsächlich das Aufstiegs-BAföG. Das gilt unabhängig davon, wie gut du in der Ausbildung warst und für alle Aufstiegslehrgänge. Das heißt Fachwirte, Meister, Techniker, diese ganze Schiene. Charmant daran ist, dass das tatsächlich erstmal vermögens- und einkommensunabhängig ist. Das heißt, du kannst im Grunde, wenn du das von deinen Ressourcen her schaffst, Vollzeit in deinem Job bleiben, musst natürlich gucken, ob du das kapazitär einfach hinkriegst, weil das auch wirklich nicht unterschätzt werden darf, wenn man da an so einem Abendkurs sitzt. Aber man hat eben die Möglichkeit, 50% der Lehrgangskosten über das Aufstiegs-BAföG erstattet zu bekommen. Und dann auch noch, gibt's auch wieder so ein aufbauendes Studienkreditmodell, wenn man so möchte, mit einem Darlehen, was man, wenn man die Prüfung besteht, auch nochmal zu 20% erlassen bekommt. Das ist das Aufstiegs-BAföG. Das kennen auch viele nicht, gerade Menschen, die vielleicht auch Hintergrundstudienzweifel aus dem Studium kommen, schon Berufserfahrung mitgebracht haben, aber nicht unbedingt eine Ausbildung. Auch die können dieses BAföG nutzen. Das ist da tatsächlich ganz charmant. Und wenn man dann noch so weitergeht und sagt, okay, ich habe jetzt den Fachwirt, möchte vielleicht noch den Betriebswirt machen, dann gibt es das Gleiche auch nochmal für diese Stufe hin zum DQR 7. Das ist so die berufliche Weiterbildung. Und das ist auch wirklich was, was gar nicht so bekannt ist, was natürlich auch in den Betrieben nicht unbedingt so populär ist, sag ich mal, weil man da ganz oft die Angst hat, oh, wenn ich den Leuten das jetzt ermögliche, dann gehen sie vielleicht weg. Aber es gibt eben auch Betriebe, die sagen, nee, ich möchte dich da fördern. Und dann im Zusammenspiel mit dem Aufstiegs-BAföG kommt man da schon ganz gut bei weg in der Finanzierung.
Du hast gerade den DQR angesprochen. Sag mir jetzt gar nichts. Was ist das?
Ja, das ist der deutsche Qualifikationsrahmen, ein Tool, in dem wir im Kontext sehr gerne arbeiten. Ist eigentlich dazu gedacht, dass Abschlüsse verschiedener Art einfach vergleichbarer werden. Ist angelegt an den europäischen Qualifikationsrahmen mit der Intention, dass man eben auch im europäischen Ausland mit diesen Abschlüssen was anfangen kann. Und es gibt unterschiedliche Stufen, 1 bis 8. Und ja, zum Beispiel eine Ausbildung ist eingruppiert meistens auf der DQR-Stufe 3 bis 4, sagt, diese Person kann mit der Qualifikation, die sie erreicht hat, Aufgaben eigenständig ausfüllen, braucht aber einen strukturierten Rahmen. Wenn wir jetzt über den DQR 6 sprechen, das ist die Ebene, auf der Bachelor, Fachwirt, Meister und so weiter unterwegs sind, sind das Personen, die über Kompetenzen verfügen, um eben nicht nur Aufgaben auszufüllen, sondern wirklich zu planen, zu bewerten, zu analysieren und eigenverantwortlich zu gestalten. Das ist immer ganz wichtig für Leute, die gerade in dieser Überlegung sind, jetzt Weiterbildung oder Studium, weil man dann ganz häufig gesagt bekommt, ja, die Abschlüsse sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und gleichwertig bedeutet halt einfach nur, wenn ich einen Abschluss auf dieser Kompetenzstufe 6 zum Beispiel habe, dann verfügen alle Leute, die diesen Abschluss haben, über gleiche Kompetenzen. Die sind in der Lage, Aufgaben eigenständig zu bewerten, weiterzuentwickeln, auf Veränderungen zu reagieren. Aber wenn ich das natürlich als Fachwirt erreiche, dann greife ich dabei meistens auf das Wissen zurück, was ich eben aus meinem Betrieb mitbringe oder aus der Ausbildung. Das heißt, ich schaue, boah, hier irgendwie eine Marktbewegung, ein bestimmtes Phänomen taucht auf, wie muss ich darauf bei mir im Betrieb reagieren? Also greife auf die Managementmethoden zurück, die ich kenne. Die Bachelor-Perspektive wäre dann eher eben ja ein theoretisch-analytisches Wissen, auf das ich zurückgreife. Also ich beobachte Phänomen A und weiß, dass daraus sich Konsequenz B und C ergeben kann und kann das eben auf einer anderen Ebene mit einem anderen Wissenskontext bewerten.
Verstanden. Hat aber keinerlei Hinweis darauf, was ich mal verdiene. Also, dass wenn ich jetzt meinetwegen als Bäckermeister verdiene ich genauso viel wie eventuell jemand, der einen Bachelor gemacht hat. Also darauf hat das jetzt gar keine Hinweise oder auch?
Nein. Also es gibt tatsächlich Bereiche, in denen Meister mehr verdienen als Personen, die direkt aus dem Bachelor kommen. Mhm. Jetzt vorausgesetzt, die bringen nicht noch Berufserfahrung mit. Das ist aber sehr branchenspezifisch. Wichtig ist, dass natürlich sowohl in dem Meister als auch in dem Bachelor vorausgesetzt wird, dass du schon Führungskompetenzen hast. Also, dass du in der Lage bist, Situationen zu bewerten, im Zweifel auch Menschen auszubilden, anzuleiten. Und dann verdienst du in diesen Positionen natürlich mehr Geld, als wenn du einfach nur in Anführungsstrichen eine Ausbildung mitbringen würdest.
Also können wir all denjenigen, die jetzt diese Folge hören und Studienzweifel haben, auch sagen, hey, schaut euch mal den DQR an. Macht vielleicht Sinn und hilft ein bisschen?
Hilft auf jeden Fall, um einzuschätzen, welche Weiterbildung interessant sein könnte und vor allem mithalten kann, in Anführungsstrichen, mit einem Studiumabschluss.
Okay. Genau. Vielleicht als Ergänzung, dass das ja für Arbeitgeber auch eine Möglichkeit ist, ihre Stellenbeschreibungen und ihre Anforderungsprofile zu formulieren. Ne? Ja. Auch da kann man sich dran orientieren.
Stimmt. Und inzwischen muss man auch sagen, dass viele Tarife, also es gibt ja sowohl in der Industrie als auch in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel einfach Tarifsysteme, die an bestimmte Abschlüsse geknüpft sind. Wenn ich Entgeltgruppe XY erreichen möchte, dann muss ich diesen Abschluss nachweisen. Ja. Und auch da hilft es halt, den DQR als Grundlage zu haben, weil ich dann zum Beispiel als Wirtschaftsfachwirt oder als BWL-Abschluss ähnliche Chancen habe.
Wir haben jetzt ein Studium angefangen, wir haben jetzt gewusst, wie wir es finanzieren, wir kriegen es finanziert, wir haben uns im Vorfeld mit uns selber beschäftigt und uns überlegt, was wir machen und wir sind jetzt im Studium und es ist trotzdem alles blöd. Ich merke trotzdem, oh nee, irgendwie ist das nichts für mich. Oder ich weiß gar nicht, was ich hinterher überhaupt daraus machen soll. Ich habe immer wieder, rede ich mit Studenten, die ich frage, was machst du denn hinterher damit? Und dann sagt er zu mir, wollte ich auch noch nicht mal gucken. Ne? Das gibt's. So, nun habe ich also Studienzweifel. Und jetzt, Petra, was mache ich jetzt? Kann ich überhaupt mit dem Studium, was ich bis dato absolviert habe, überhaupt noch was anfangen oder ist das jetzt alles für die Tonne?
Also für die Tonne auf keinen Fall. Das ist Lebenszeit, das sind Erfahrungen, das sind Kompetenzen, die du schon erworben hast. Also das ist ja was, was dir keiner mehr wegnimmt. Ja. Und das ist auch wichtig, das so zu betrachten. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, wenn man das Gefühl hat, irgendwie es hakt, darüber zu reden. Vielleicht erstmal in der Familie oder mit Freunden oder wie auch immer mit Menschen, denen man vertraut und denen man auch zutraut, dass ihre eigenen Motive nicht im Vordergrund stehen. Mhm. So, weil natürlich, wenn ich als Eltern mein Kind berate in Sachen Studienzweifel, viele Eltern möchten dann, ja komm, mach einen Abschluss, damit du einen Abschluss hast. So, das ist ja in Deutschland immer das Wichtigste, dass wir einen Abschluss haben. Ne? Und deswegen ist es so, dass das soziale Umfeld nicht immer so ganz neutral ist, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Aber der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall, sich dann auch wirklich Beratung zu holen bei unabhängigen Stellen. Sprich eben, ne, so wie kann man oder eben auch wie die Arbeitsagentur. Also ich glaube, unser größtes Plus ist unsere Neutralität gegenüber allen Bildungswegen und gegenüber allen beruflichen Ideen, die man so hat. Und auch gegenüber der Idee, gehe ich ins Ausland, gehe ich an einen anderen Ort, bleibe ich hier und all diese Dinge, was da so mit reinspielt. Und die dann wirklich in der Beratung herauszufinden, woran liegt es denn eigentlich, dass es so hakt? Sind es gesundheitliche Gründe? Wenn ja, wie kann ich das vielleicht in den Griff bekommen? Wo kann ich Unterstützung bekommen auch? Sind es die Finanzen? Wo kann ich da Unterstützung bekommen und so weiter? Also bei der Arbeitsagentur kriegt man erstmal, sag ich mal, den großen Überblick. Häufig ist es so, wenn es dann nochmal in eine tiefere, speziellere Fragestellung geht, dass man sagt, okay, hier wäre jetzt vielleicht mal der psychologische Dienst gut oder der ärztliche Dienst oder nochmal das Studierendenwerk, das nochmal berät zum Thema Studienkredit oder sowas. Aber so als erste Anlaufstelle, glaube ich, ist es schon gut, einfach mal drüber zu reden. Mhm. Also das ist auch was, was die Studierenden häufig spiegeln, dass sie sagen, wow, jetzt sehe ich das viel klarer für mich, egal in welche Richtung die Entscheidung geht. Und ich habe gerade so Studierende, die so Fächer studieren, wo man sagt, was machst du da denn mit hinterher, ne? So Geschichte zum Beispiel. Dann ja, hat weder das Umfeld eine Idee, was man damit macht, außer natürlich Lehrer zu werden, da kommen immer alle drauf, aber sonst halt auch nichts. Und wenn so jemand dann in die Beratung kommt und man dann gemeinsam überlegt, guck mal, das ist ein Berufsfeld, da könntest du mit den Kompetenzen, das ist ein Berufsfeld, da kannst du mit den Kompetenzen und so. Und dann zu überlegen, was möchtest du denn, was reizt dich denn so? Dann gehen auf einmal ganz viele Lichter an und man merkt so, oh, okay. Und dann entscheiden sie sich manchmal eben auch, das fortzusetzen, weil sie eine Perspektive haben, was sie damit tun können.
Natürlich ist es sehr individuell, wie man eben mit der Person, die jetzt Studienzweifel hat oder über einen Abbruch nachdenkt, umgeht. Trotzdem, wir sprechen die ganze Zeit natürlich über euch als Beraterinnen. Sandra, wie wichtig ist eine Beratung? Warum sollte man wirklich ganz ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn ich an diesem Punkt bin, wo ich mir nicht mehr sicher bin, was ich mache, dass ich dann zu euch komme?
Also Petra, du hast ja schon einiges gesagt. Wir haben halt einfach sehr viele Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Baustellen zu bearbeiten. Und deswegen wäre mein Appell auch, man kann eigentlich nicht früh genug in die Beratung gehen. Also bevor ich sage, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich abbrechen möchte oder ist es jetzt einfach nur schwierig, das ist ganz egal. Ich hoffe, ich spreche da auch für dich.
Absolut.
Diese Leute sind sehr herzlich willkommen bei uns. Und es ist auch relativ egal, ob ich einfach nur sage, A oder B, vor dem Hintergrund, was du kannst, folgende Option haben wir. Oder wir auch wirklich ganz konkret gucken, woran hakt's denn? Und dann, wie du schon sagst, haben wir unterschiedliche Verweismöglichkeiten. Insofern sind wir auch einfach nur da, um mal Sparringpartner zu sein. Gedanken aufzuzeigen, Perspektiven aufzuzeigen, Optionen zu veranschaulichen, weil natürlich weiß ich irgendwie vielleicht auf dem Papier, ich kann den Fachwirt machen, aber was bedeutet das denn? Wie arbeite ich dann? Wie sieht die Situation aus? Was muss ich dafür leisten? Und all diese Dinge einfach mal runterzubrechen, durchzuspielen, zu veranschaulichen zusammen, dafür sind wir da. Und wir übernehmen keine Verantwortung für Entscheidungen, wir treffen keine Entscheidungen, aber wir spielen Optionen durch. Und das ist mein persönliches Ziel tatsächlich immer, die Leute wieder handlungsfähig zu machen, rauszubringen aus dieser Starre. Ich habe mich hier verrannt, ich komme nicht weiter. Nee, stimmt nicht, du stehst gerade an dem Weg und da sind drei Gabelungen vor dir und zusammen finden wir raus, was für dich, welche Optionen für dich in Frage kommen.
Wie erreiche ich euch eigentlich? Und ist euer Angebot komplett kostenlos?
Also ja, komplett kostenlos. Es ist, wie gesagt, auch, wir sind offen dafür, ob wir vor Ort in der Kammer sind, ob am Telefon, auch per Videoschalte, auch per Mail. Also ganz niedrigschwellig kann man auch einfach mir eine Mail schreiben. Auf der Seite der IHK gibt es eine Unterseite für die Weiterbildungsberatung. Da stehen auch so ein paar Fragen, die man sich vielleicht vorab schon mal als Gedanken irgendwie machen sollte oder könnte. Und dann ist es wirklich der Griff zum Telefon oder halt die E-Mail als niedrigschwelliger Anstoß und dann gucken wir einfach, was der beste Weg ist.
Ja, ist bei uns genauso. Man kann sich online einen Termin buchen, dann ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass man bei einem Berufsberatenden landet, aber halt nicht unbedingt mit einer Spezialisierung, Schwerpunkt Hochschule Studierende. Wenn man das möchte, dass man ganz gezielt geht, dann kann man am besten über die Mail gehen, oldenburg.hochschulberatung@arbeitsagentur.de, wird ja auch verlinkt nachher noch. Und was vielleicht wir hier auch mit erwähnen sollten, ist die Studienberatung an den Unis oder an den Hochschulen insgesamt, ist auch ein guter Ansprechpartner. Mhm. Und auch die beraten neutral und nicht nur im Hinblick auf, wir wollen unsere Studierenden hier festhalten. Das finde ich auch nochmal wichtig, das zu sagen. Wirklich jede Form von Beratung, die ich bekommen kann, mal anzugucken, was passt am besten zu mir, auch menschlich. Also es kann ja auch sein, dass jemand zu mir zum Beispiel ins Gespräch kommt und er sagt, boah, mit der konnte ich gar nichts anfangen. Das war irgendwie nicht, wir haben nicht gematcht. Mhm. Das kennen wir alle auch, wenn wir zum Arzt gehen oder so. Das ist ja normal. Wir sind Menschen. Mhm. Natürlich haben wir einen gewissen Standard in der Beratung, was wir von der Qualifikation her und vom Fachwissen und so mitbringen, aber trotzdem sind wir Individuen. Und wenn man bei einer Beratung mal gelandet ist, wo man sagt, das hat mir nichts gebracht, bitte noch einen zweiten oder dritten Versuch starten. Auch das kann durchaus hilfreich sein. Und ich bin komplett bei dir, was du gesagt hast, das Wichtigste ist einfach mal darüber zu reden.
Mhm. Du hast es gerade angesprochen, jegliche Möglichkeiten, die ihr aufsuchen könnt, wenn es auch euch so ergeht, dass ihr Studienzweifel habt, auf welche Webseiten ihr gehen könnt, wo eine Anlaufstelle dafür ist, findet ihr unten in den Shownotes zu dieser Folge. Dort haben wir euch einige Links hinterlegt. Ihr beiden, wir kommen so langsam zum Ende der Folge. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Es war sehr komplex teilweise und deswegen möchte ich zum Ende hin es nochmal so ein bisschen einfach halten. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Wiederholung dessen, was wir jetzt 45 Minuten lang besprochen haben. Aber Petra, was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade diese Podcast-Folge hört und auch Studienzweifel hat? Kurz und knapp, drei Sätze, was soll er machen?
Ruhe bewahren, aktiv die Sache angehen und nicht den Kopf in den Sand stecken, Beratung und Gespräch einholen.
Sandra, würdest du das unterschreiben?
Würde ich kommentarlos unterschreiben, mit der Ergänzung, einfach auch den Fokus auf das, was schon erreicht wurde, nicht zu verlieren. Auch wirklich auf das zu gucken, was man durch den Weg, den man bisher gegangen ist, auch wirklich schon mitbekommen und mitgenommen hat, dass das eben auch wertvoll ist. Und dann bin ich komplett bei dir, Petra. Rat holen, nicht den Kopf in den Sand stecken, umgekehrt. Und vor allem Ruhe bewahren und den äußeren Druck vielleicht auch ein bisschen von sich weghalten.
Und ich bin sehr dankbar für diese Folge, dass ihr hier gewesen seid. Ich kann auch nur appellieren, nutzt die Möglichkeiten, die Sandra und Petra zur Verfügung stellen. Nutzt die Beratungstermine, geht in die Gespräche und dann seid ihr vielleicht ganz schnell auch aus eurem Zweifel raus. Und noch ein kleiner Hinweis, die nächste Folge unseres Podcasts zwischen Pausenbrot und Perspektive, die erscheint nicht in 2, sondern in 3 Wochen, genauer gesagt am 12. August. Vielen, vielen Dank ihr beide, dass ihr da gewesen seid und ich hoffe, dass ihr jetzt eine Menge mehr Klienten kriegt nach dieser Folge, weil einfach das Angebot angenommen wird. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, danke.
Tschüss.